ARD.
SWR Kultur. Forum. Blick zurück nach vorn. 100 Jahre neue Sachlichkeit. Am Mikrofon ist Marie-Dominique Wetzel. Vor 100 Jahren prägte die Kunsthalle Mannheim einen kunsthistorischen Epochenbegriff. 1925 zeigte sie unter dem Titel »Die neue Sachlichkeit« Gemälde zeitgenössischer Künstler. Der damalige Direktor der Kunsthalle, Gustav Friedrich Hartlaub, hatte bemerkt, dass da gerade eine neue Kunstrichtung entstand, die sich vom vorangegangenen Expressionismus grundlegend unterschied. Und da es für diese gerade erst entstehende Strömung noch keinen Namen gab, hat er eine kreiert, die neue Sachlichkeit. Jetzt, 100 Jahre später, knüpft die Kunsthalle Mannheim an diese legendäre Ausstellung an und zeigt einige der damaligen Werke wieder, weitet und ergänzt aber den Blick auf diese spannungsgeladene Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Was macht die neue Sachlichkeit aus, die sich nicht nur in der Malerei, sondern auch in anderen Kunstgattungen wie Literatur und Fotografie manifestierte? Und wie schauen wir heute auf die Kunst dieser Zeit? Darüber wollen wir hier im Forum in SWR Kultur diskutieren. Meine Gäste sind Sabina Becker, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Freiburg und Autorin eines zweibändigen Standardwerks zur Literatur der neuen Sachlichkeit, Dr. Inge Herold, Kunsthistorikerin und stellvertretende Direktorin an der Kunsthalle Mannheim. Sie hat dort jetzt die große Jubiläumsausstellung 100 Jahre Neue Sachlichkeit kuratiert. Und Professor Claude Sui, Leiter des Forums Internationale Fotografie und der Abteilung Kunst- und Kulturgeschichte an den Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim, wo er jetzt eine Ausstellung zur Fotografie der neuen Sachlichkeit zeigt. Herzlich willkommen Ihnen allen.
Hallo.
Hallo.
Frau Herold, ich habe es gerade erwähnt, der Mannheimer Kunsthallendirektor Gustav Friedrich Hartlaub hat 1925 erkannt, dass da gerade eine neue Kunstrichtung entsteht. Oft braucht es ja etwas Distanz, um so etwas zu erkennen. Wie hellsichtig war das damals von ihm?
Ja, es war sehr hellsichtig. Er traf im Grunde den Nerv der Zeit. Er reagierte auf eine Tendenz, die sich schon 1922 entwickelt hat. Man fragte damals schon, gibt es einen neuen Naturalismus? Und hellsichtig war er eben insofern, als er den Begriff nicht auf die Malerei allein beschränkte, also auf die bildende Kunst, sondern dass er damit einen Begriff fand, der eben ein Epochenphänomen charakterisierte, also eben auch andere Medien noch mit einschloss.
Darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Herr Sui, sachlich, das ist ja nicht gerade das, was man von modernen Künstlerinnen und Künstlern erwartet, von der Fotografie ja schon eher. Wie war das denn Anfang der 1920er Jahre in der Fotografie?
Ja, es gab in dieser Zeit noch eine Richtung in der Fotografie, die sogenannten Kunstfotografen, der Piktorialismus. Fotografen, die sich vom Handwerk, vom Handwerklichen abheben wollten, von den normalen Berufsfotografen. Sie wollten eben Kunst machen. Der Name war eben Programm. Und so sahen auch die Bilder aus. Die waren plötzlich sehr impressionistisch und waren also sehr gefühlvoll, sehr symbolistisch. Man konnte auch gar nicht mehr unterscheiden, ist es eine Rödelzeichnung, ist es eine Kohlezeichnung. Ja, und dann gab es dann plötzlich dann eine Gegenbewegung, sowohl in Amerika als auch in Europa, indem man nun versuchte, möglichst genau dokumentarisch die Wirklichkeit abzubilden. Und das Ganze ging natürlich auch noch einher nach den Katastrophen des Weltkriegs, in dem nun plötzlich eine allgemeine Ernüchterung sich ausbreitete. Man wollte wieder auf den Gegenstand zurück, direkt, klar, präzise, eine reine Bestandsaufnahme.
Frau Becker, auch die Literatur hat versucht, den neuen Lebensumständen Rechnung zu tragen, neue, adäquate Ausdrucksformen zu finden. Wann taucht denn der Begriff der neuen Sachlichkeit erstmals im Kontext der Literatur auf?
Wie Frau Herold eben schon für den Bereich der Malerei und Kunstgeschichte gesagt hat, um 1922, das gilt auch für Literatur, Theaterkultur, Literaturkritik, da taucht er auf, zumindest der Begriff Sachlichkeit. Das Neu wird dann in den folgenden Jahren hinzugefügt. Aber 24 spätestens ist die Kategorie des Sachlichen, die Forderung nach dem expressionistischen Jahrzehnt, eine Versachlichung im kulturellen Bereich einzuleiten, ist da. Und der Begriff ist in der Diskussion unter Autoren im Theaterbereich und auch im, wenn man das hinzufügen darf, im Bereich der Unterhaltungskultur, der Revuekultur, der Tanzkultur, auch da und der Architektur zieht er um die Jahre 22, 23 ein.
Der Maler Otto Dix, der ja auch in der Ausstellung 1925 mit, ich glaube, 7 Gemälden vertreten war, schrieb rückblickend 1965 auf diese Zeit: 1919, 20 fing ich an, ganz grau, ohne viele Farben zu malen, da es dem, was ich sah, den grauen Straßen, den grauen Menschen am nächsten kam. Ich wollte die Dinge zeigen, wie sie wirklich sind. Frau Herold, bedeutet denn neu sachlich realistisch?
Naja, im Grunde genommen vielleicht im ersten Moment schon, weil man auf die Realität der Zeit reagiert hat. Man hat darauf reagiert, wie die Wirklichkeit war mit all ihren Facetten, und die waren natürlich in der Zeit auch sehr stark von den Wirren und Erlebnissen des Krieges geprägt. Insofern versuchte man, das alles zu visualisieren. Aber stilistisch ist es eben nicht einheitlich, was da entstanden ist. Und deswegen hat ja auch Hartlaub schon versucht, das zu differenzieren. Und er hat den Begriff des linken und des rechten Flügels eingeführt. Nicht unbedingt politisch zu meinen, aber eben zu unterscheiden. Die einen waren, wie er sagte, grell zeitgenössisch. Sie haben sich der Missstände der Zeit angenommen, haben formal auch oft überzeichnet oder verzerrt, übersteigert, um ihre Anklage zu erheben. Und der andere, der rechte Flügel, war laut Hartlaub im Zeitlosen wurzelnd, also orientierte sich sehr an klassischen Traditionen, war eher traditionsbewusst und versuchte im Grunde genommen den Lebensumständen, den oft auch harten, ins Idyll zu flüchten. Das waren so die Gegensätze, und insofern gibt es auch keinen einheitlichen realistischen Stil. So kann man das eben vielleicht kurz umreißen.
Das war ja auch eben einer der Kritikpunkte, die immer wieder auch an diesem Begriff, also dass man gesagt hat, das ist so unterschiedlich, was unter diesem Begriff neue Sachlichkeit subsumiert wird, dass man eigentlich gar nicht von einem einheitlichen Stil sprechen kann. Ich glaube, was allen damals wichtig war, war dieses Absetzen vom Expressionismus. Genau, also das war so etwas, was alle sozusagen geeint hat. Frau Becker, war das auch so eine der Kernpunkte, dieses Abwenden von einer vorangegangenen Epoche?
Auf jeden Fall. Wenn man sich die Diskussion Anfang der 20er, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, ab 1918, 19 ist im, sagen wir, literarischen Bereich die Diskussion eröffnet, dass die Ausrichtung des Expressionismus, das Visionäre, die Utopien, dass das zu nichts geführt hat, dass es keine politische Perspektive ergeben hat. Ganz im Gegenteil, es hat im Ersten Weltkrieg geendet, weil Expressionismus ja auch immer an das Jahrzehnt der Monarchie gebunden ist, muss man, glaube ich, in dem Moment die politische Dimension mitdenken. Und genau diese, sagen wir, Perspektivlosigkeit, das Schreckensszenario des Ersten Weltkrieges, führen unter Künstlern, unter Kulturschaffenden zu der Überzeugung, dass diese kulturelle Bewegung des Expressionismus, ich möchte das nicht auf die Malerei und Literatur konzentrieren, eben nicht mehr so weitergeführt werden kann. Und fast alle Vorschläge, Debatten, Diskussionsbeiträge Anfang der 20er Jahre gehen von dieser anti-expressionistischen Dimension aus. Abwendung von utopischen Modellen, von Visionen und Einbettung in die Alltagsrealität der Nachkriegszeit.
Otto Dix sagte ja auch, wir wollten die Dinge ganz klar und nackt sehen, fast ohne Kunst. Also war das auch ein Misstrauen gegenüber der Kunst? Herr Sui, wie sehen Sie das?
Naja, also der Fotoapparat als solches steht ja für Objektivierung, für einen Wahrheitsgehalt. Und genau in dieser Zeit gibt es eine, auf Augenhöhe, eine Begegnung zwischen Malerei und zwischen der Fotografie, wo man nun versucht, ja, ganz klar die Dinge beim Namen zu nennen, die Dinge zu erfassen, das Objekt, die Räume, das Stadtleben. Es dient als eine Art von Sezierung. Mit der Kamera versucht man nun, eine Analyse des Seins festzuhalten. Und ich denke, das Misstrauen, was eben vorher, was schon vorhin auch gesagt wurde, die Abwendung vom Expressionismus, der ja noch mit hehren Idealen ganz gefühlvoll romantisch war, hier erfährt es nun ja eine Finalität, ein Punkt, in dem man nun sich Klarheit verschaffen möchte. Und da ist eigentlich die Kamera und der Pinsel genau das Richtige, indem man nun versucht, ja, analytisch vorzugehen und zu begreifen, was ist eigentlich passiert, nicht? Nach diesen ganzen furchtbaren Umbrüchen und nach dem Krieg, nach diesen traumatischen Ereignissen.
Wenn ich an die neue Sachlichkeit denke, dann fallen mir eigentlich als erstes immer diese Stillleben von Alexander Karnold oder Georg Scholz ein, mit Kakteen auf Fensterbrettern oder auch mit kleinen Gummibäumen. Also diese genügsamen, schmucklosen Pflanzen sozusagen. Dieser Blick in diese deutschen Wohnzimmer hinein oder dann der Blick auch raus in die Landschaft. Ist das denn etwas, Frau Herold, wo Sie sagen, ja, das trifft auch so dieses Lebensgefühl der damaligen Zeit?
Ja, sicherlich. Also es wird ja auch wirklich massenhaft dargestellt, nicht nur von Karnold, sondern auch von Scholz oder Schrimpf. Das ist wirklich ein Phänomen, die Karriere des Gummibaumes und der Kakteen, wo man ja natürlich auch sagen muss, das steht für Widerstandskraft, es steht für Anspruchslosigkeit, gleichzeitig aber auch für Exotismus. Also es hat auch so gegensätzliche Konnotationen. Und wenn die Motive dargestellt werden, dann werden sie wirklich oft in engen Räumen dargestellt. Man schaut in einen engen Kastenraum. Also das spricht, glaube ich, auch so ein Stück weit für die Einengung der Lebensumstände, auch für die Armut. Und oft blickt man dann aus einem Fenster hinaus in die Ferne, in die Weite. Also dieser Gegensatz von innen und außen wird anhand dieser Stillleben auch ganz deutlich. Und das ist ja auch ein Zeichen für ein Zeitgefühl, für eine Zeitstimmung.
Und das Interessante an dieser Zeit ist ja aber eben auch, dass es eine Zeit der Gegensätze ist, also eine Zeit der Extreme auch. Also wir haben diesen Rückzugsort auch ins Private. Auf der anderen Seite haben wir dieses Leben in den Cafés. Ja. Also die Leute gehen nach draußen, zeigen sich, feiern. Dann gibt es auf der einen Seite die große Armut, auch die vielen Kriegsversehrten, auch die vielen Witwen, also wirklich blanke Armut. Und aber auch Kriegsgewinnler und Menschen, die an diesem neuen Wohlstand auch teilhaben können. Also auch da ein Extrem. Und dann haben wir noch die politische Seite, wo wir auch Extreme haben. Also dieser Zulauf an Links- und Rechtsextreme. Ja. Das sind ja schon Zeiten, wo es einen schier zerreißen kann. Und das findet in der Literatur zum Beispiel ja auch sein Widerhall, oder Frau Becker?
Auf jeden Fall. Ich möchte auch ergänzen, erweitern. Ausgehend von dem eben genannten Punkt Räumlichkeit, wenn wir ausgehen von einem der Bestseller der 20er Jahre, ein Roman von Irmgard Köln, der ja auch heute noch gelesen wird, Das Kunstsein des Mädchens, ist ja fast programmatisch, der Titel. Die junge Frau, die in die Öffentlichkeit geht, die in die städtische Öffentlichkeit geht, die Urbanität nutzt, sich zeigt, ne, mit einem Attribut, mit dem Pelz, den sie da irgendwo im Theater mitgehen lässt, aber natürlich auch mit ihren kunstseidenen Strümpfen. Aber sie nutzt den öffentlichen Raum. Also da würde ich schon sagen, dass für die Literatur die städtische Öffentlichkeit, überhaupt die Öffentlichkeit, vermutlich einen höheren Stellenwert einnimmt, als das eventuell in der Malerei der Fall ist, in den Bildern, die wir eben angesprochen oder die schon angesprochen worden sind. Da würde ich eine kleine Differenz zwischen Literatur und Malerei benennen wollen, was allerdings also auch für andere Aspekte gilt, wie beispielsweise die ganz starke Verbindung von Literatur und Publizistik. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ob das für Fotografie und Malerei auch gilt. Die Literatur öffnet sich. Sie hat auch gar keine andere Chance in den 20er Jahren. Sie muss sich öffnen angesichts der zunehmenden Macht und Bedeutung der Medien, also des Rundfunks. Ab 23 ist die erste Sendung ist der erste Sender eröffnet in Berlin. Das Massenmedium Rundfunk nimmt sozusagen immer mehr Bedeutung und Raum ein in den 20ern. Da muss die Literatur sich bewegen. Da ist sie vielleicht unter einem anderen Druck als die Malerei. Und neue Sachlichkeit in der Literatur meint eben auch diese bislang so nicht gekannte Öffnung der Literatur für die neuen, für die modernen Medien, für Film, für Fotografie, für Rundfunk. Aber natürlich auch für Publizistik. Das kann man vielleicht
auch diese berühmte Montagetechnik, die ja auch auf den Film verweist und auf Werbung.
Ja, ja. Und da müsste man, vielleicht kann man den Punkt ja auch mal ansprechen, inwiefern die Malerei sich da drauf eingelassen hat oder hat sie sich da letztlich doch abgeschottet?
Ja, ich denke, man muss differenzieren. Sie haben es ja wirklich anschaulich beschrieben. Die Themen tauchen natürlich in den Bildern auf. Also das Leben in der Öffentlichkeit, die neue Frau, die sich im öffentlichen Raum bewegt. die neue Frau, die sich auch kleidet und ihr Äußeres als emanzipatorisches Erlebnis visualisiert. Dann die ganzen technischen Neuerungen, also Urbanität ist schon auch ein Motiv, oder Mobilität ist ein Motiv in den Bildern. Aber ich würde vielleicht sagen, dass diese modernen Strömungen vielleicht dann doch eher noch in der Zeichenkunst, in der Grafik der neuen Sachlichkeit zum Ausdruck kommen, wo man natürlich auch anders publizieren kann. Also etliche der Künstler oder auch Künstlerinnen haben ja auch für Magazine illustriert und gezeichnet. Und in der Malerei, da haben Sie völlig recht, würde ich es etwas eingrenzen wollen, die Reaktion auf das moderne Leben.
Herr Sui, wir haben es gerade schon von den Räumen gehabt und den öffentlichen Räumen. Wie sieht es in der Fotografie aus? Da war ja auch auf einmal der urbane Raum und dieses Leben, ja, und auch die Industrialisierung. Das waren ja doch auch wichtige Motive für die Fotografen, oder?
Absolut. Der Fotojournalismus, der erlebte ja gerade in dieser Zeit eine Hochphase. Und es entstand ja so ein neuer Typus des rasenden Bildreporters, könnte man sagen. Nicht so, wie es ja auch dann in der Reportage Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, hier gibt es den rasenden Bildreporter, der ja nun versucht, das Aufkommen dieser ganzen hungrigen Bildagenturen mit Fotos zu beliefern. Es entstehen sozusagen die Magazine, die Illustrierte, die Berliner Illustrierte, Live, Picture Post und so weiter. Und alle wollen natürlich Dokumentationen, möchten gerne auch natürlich die Darstellung des urbanen Lebens, die Hektik der Großstadt und die belebten Straßenszenen, Kaffee und so weiter, aber auch natürlich Architektur, Fabriken, Wohnviertel, soziale Spannungen, all das wurde dann eben in diesen Bildreportagen festgehalten. Und insofern ist das eine Dokumentation jener Zeit. Und zugleich gab es zu dieser Dynamik dieser Bildreportagen auch der Gegensatz zu den statischen und klar komponierten Aufnahmen. Wir haben vorhin ja vom Stillleben gesprochen. Und es gibt ein Buch von Albert Renger-Patsch, das war sozusagen wie so ein Fanal, wenn man so will, eine neue, völlig neue Sichtweise, als er 1928 sein Buch herausbrachte, Die Welt ist schön. Er wollte eigentlich ganz schlicht einen Titel haben, Die Dinge. Aber der Verleger dachte schon an kommerziellen Absätzen und dann hat er eben sich durchgesetzt und deswegen bekam er den Titel Die Welt ist schön. Und in diesem Buch werden ja unterschiedliche Kategorien aufgezeigt, Stillleben, Architektur, Menschenporträts und das Ganze in einer sehr sachlichen, betonten Weise. Und das war Konzept. Und hier muss man sagen, dass auch Renger-Patsch ganz klar sagte, ich mache keine Kunst. Ich mache nur, ich bin ein Reporter. Fotografie ist reine Dokumentation, nicht mehr.
So ähnlich wie Kisch meinte, nichts sei fantasievoller als die Sachlichkeit.
Also genau.
Das, ja, was ich bei Ihnen. Und das Naheliegende und das Alltägliche, das sei das Exotische. Nicht mehr das Ferne, das nicht Vorstellbare, sondern das Alltägliche, das ist das Exotische. Und das ist das, was jetzt Einzug halten soll in Kunst und Kultur und Literatur. Mhm.
Es war ja damals auch so, dass doch immer wieder die Kritik laut wurde, dass dieser neusachliche Stil auch was Kaltes habe, auch was Unmenschliches fast, Frau Herold.
Naja, weil die Bilder eben eine sehr große Kälte, kühle Glätte auszeichnen durch den glatten Malstil, durch die altmeisterliche Technik und natürlich auch durch die Darstellungsweise, wie die Menschen visualisiert wurden, nämlich oft sehr melancholisch, in sich versunken. Sie gucken oft an einem vorbei in die Leere. Sie gucken einfach sehr, sehr ernst. Man hat den Eindruck, sie sind alle vom Leben gezeichnet. In unserer Ausstellung gibt es, glaube ich, zwei Personen, die herzhaft lachen. Das sind zwei Darstellungen von Karl Hubuch. Und ich denke, das ist einerseits natürlich auch etwas Verbindendes. Also es ist ja nicht so, dass die Künstler und Künstlerinnen sich das als Stilausdruck ausgedacht hätten, sondern sie zeigen ja auch die Menschen so, wie sie wahrgenommen haben. denke, es gibt ja auch eine Untersuchung, die eine Dissertation, die spricht über die Melancholie in der Malerei der neuen Sachlichkeit. Also das war, so sehe ich es, ein Phänomen, was vor allen Dingen, glaube ich, in der Malerei zum Ausdruck kam. Bei der Fotografie dürfte es anders gewesen sein, weil da einfach eher mehr Schnappschüsse entstanden und vielleicht auch mehr Lebendigkeit da ist. Aber so das Grundgefühl dieser Melancholie und Kälte und Steifheit und Starrheit und auch Distanz und Beziehungslosigkeit zwischen dargestellten Personen, das manifestiert sich, glaube ich, am deutlichsten in der Malerei.
Aber ich möchte auch dazu noch ergänzen, auch hier hat die Fotografie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, nämlich August Sander. August Sander, ja. Der sein Mammutwerk geradezu, ja, er nannte das Antlitz der Zeit oder die Menschen des 20. Jahrhunderts, indem er nun etwa 600 Fotos von Berufsständen, von Typen, von bestimmten sozialen Schichten versucht hatte, geradezu enzyklopädisch festzuhalten, geradezu wie so ein, ja, so ein physiognomisch-soziologisches Menschenatlas. Und auch hier ist ganz interessant zu beobachten, parallel in der Malerei, dass nun plötzlich die Menschen wie so in einem Panoptikum, in einem Wachsfigurenkabinett, einfach leblos in die Kamera schauen.
Sie hören das Forum in SWR Kultur. Blick zurück nach vorn, 100 Jahre neue Sachlichkeit. In der damaligen Ausstellung 1925 in der Kunsthalle Mannheim war unter den vielen Künstlern keine einzige Frau damals. Woran lag das, Frau Herold?
Ja, das lag mit Sicherheit nicht daran, dass Hartlaub sie bewusst ausgeschlossen hat. Das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber es lag einfach an der Situation, die Künstlerinnen damals vorfanden. Sie durften ja überhaupt erst seit 1919 an Akademien studieren. Also bislang schulte man sich dann eben an privaten Malschulen, aber erst 1919 der offizielle Zugang zu staatlichen Akademien. Es gab wenige Galeristinnen überhaupt. Die Frauen hatten einfach, würde ich mal sagen, salopp gesagt, noch kein Netzwerk. Es gab keine Museumsdirektoren, die dann auch mal geschaut hätten, was machen denn Künstlerinnen, um die Frauen auch zu fördern. Das war einfach ein sehr stark männerdominiertes Feld, an dem sich die Frauen dann erst so Mitte der 20er Jahre überhaupt erst entfalten konnten. Und ich denke, bei Hartlaub war es tatsächlich so, dass er viele der Frauen noch gar nicht hat wahrnehmen können. Hanna Nagel beispielsweise, der er dann 1931 eine Einzelausstellung gewidmet hat, war da erst an der Akademie. Anita Reh war zu der Zeit in Italien. Er konnte sie nicht so wahrnehmen, weil sie damals erst überhaupt, ja, sich entwickeln konnten. Ich denke, das ist ein Phänomen. Und heute versuchen wir das in der aktuellen Ausstellung natürlich zu revidieren.
Genau, weil es gab ja diese Künstlerinnen, wie Sie sagten, manchmal erst am Anfang ihrer Karriere, aber eben auch einige, die damals nicht gesehen worden sind, die damals auf dem Kunstmarkt noch nicht so präsent waren. Eine Neuentdeckung haben Sie machen können, eine Wiederentdeckung, muss man natürlich sagen. Ilona Singer, wer war das?
Ja, Ilona Singer war in den 20er Jahren eine ganz angesehene Künstlerin, die Porträtaufträge erhielt. Sie hat beispielsweise Robert von Mendelssohn porträtiert in einem wirklich wunderbaren Porträt. Eine stadtbekannte Persönlichkeit der Berliner Gesellschaft. Das heißt ja auch schon was, wenn eine Künstlerin einen solchen Menschen porträtiert. Und sie ist dann fast mit ihrer gesamten Familie, musste sie emigrieren und ist dann in Auschwitz 1944 ums Leben gekommen. Ihr Werk hat sich zerstreut, vieles ist zerstört worden und taucht jetzt so nach und nach erst auf dem Kunstmarkt auf. Aber im Moment kann man gar nicht mehr als 10 Bilder überhaupt von ihr festmachen. Das heißt, eine Künstlerin, die es wieder zu entdecken gilt, wo es zu forschen gilt. Und wo man auch sieht, dass in dem Feld der neuen Sachlichkeit, was man ja nach 100 Jahren für erforscht und wissenschaftlich bearbeitet hält, doch auch noch Entdeckungen zu machen sind.
Wie sieht es in der Literaturszene aus, Frau Becker?
Ob noch Neuentdeckungen anstehen, kann sein. Wir wissen, dass es über 350 schreibende Frauen, Autorinnen im Weimarer Jahrzehnt gab. Davon haben wir nur einen Teil gut recherchiert und mit Editionen wieder zugänglich gemacht. Ich würde sagen, es sieht ähnlich aus, genau wie Frau Herold es für den Bereich der Malerei gesagt hat. Im expressionistischen Jahrzehnt muss man konstatieren, das hat mit den politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aber vielleicht auch ein bisschen mit dem expressionistischen Ansatz zu tun, dass wir da wenige Schriftstellerinnen finden. Die bekannteste ist Else Lasker-Schüler, Henriette Hardenberg, aber danach wird es schon eher dünn im Feld der schreibenden Frauen oder der Autorinnen im expressionistischen Jahrzehnt. Das ändert sich, das ist das Merkwürdige, das ändert sich fast schlagartig. Anfang der 20er Jahre. Ich würde zwei Gründe dafür anführen als Erklärung. Erstens die Bedingungen der Republik, die Verfassung, die den Frauen neue Rechte gibt und dass diese neuen Rechte und Möglichkeiten und Optionen haben auch Auswirkungen auf den Bereich der Kultur. Und zweitens, ganz dezidiert, glaube ich nach wie vor, ist die neue Sachlichkeit genau die kulturelle und künstlerische Bewegung, die Frauen, Künstlerinnen, Kulturschaffenden entgegenkam. Die Alltagsnähe der Themen, die Bedeutung des Lebensalltags, des beruflichen Alltags, die Mode, auch die Körperlichkeit, das neue Selbstverständnis von Frauen innerhalb der Geschlechterbeziehungen, der Geschlechterordnung der 20er Jahre. Das sind die Themen der neuen Sachlichkeit und ich glaube, das hat eine Vielzahl von Frauen motiviert, sich im literarischen, künstlerischen Bereich zu betätigen.
Also waren diese sozialen, gesellschaftspolitischen Veränderungen, haben die auch dazu geführt, dass sich das in den Künsten wiedergeschlagen hat und umgekehrt haben vielleicht auch die Künste dazu beigetragen zur Emanzipation der Frauen?
Auf jeden Fall. Ich würde das ganz stark machen, mache das auch immer stark, dass die Kultur und also wirklich die gesamte Kultur, vielleicht am wenigsten, muss Frau Herold gleich nochmal präzisieren, am wenigsten vielleicht die Malerei, dass die Kultur der 20er Jahre eng an die politischen Rahmenbedingungen eines demokratisch parlamentarischen Systems gebunden ist. Das am Ende scheitert, das soll gar nicht bestritten werden, wobei ja sich gerade in den letzten Jahren die Stimmen auch von Seiten der Historiker mehren, die sagen, das war nicht zwangsläufig, dass die Republik scheitern musste. Diese republikanisch-demokratischen Rahmenbedingungen geben Frauen einen anderen Ort, einen anderen Stand innerhalb nicht nur des Lebensalltags, was ja in der Verfassung gesichert ist, sondern eben auch im kulturellen Bereich. Deshalb ist das für mich eigentlich ausgemacht, dass die hohe Präsenz von Frauen im kulturellen Betrieb und künstlerischen Bereich an die republikanisch-demokratischen Möglichkeiten gebunden ist. Und da muss man sich auch man sollte sich das noch mal in Erinnerung rufen, was es bedeutete, Frauen leben im Kaiserreich, wie die bekannte dieses schöne, tolle Buch der Historikerin Weber-Kellermann hieß, was dort alle aufgezeigt wird, wo die fehlenden Chancen sind, wie die Möglichkeiten, die begrenzten Möglichkeiten von Frauen und Frauenleben im Kaiserreich waren. Da ändert sich einiges nach 1918.
Und auch in der Fotografie gab es auf einmal doch sehr viel mehr Frauen. Wir haben gerade schon die Modewelt angesprochen. Das war sicherlich eine Möglichkeit für Frauen, vielleicht sogar leichter, gerade jetzt im Bereich Fotografie, dann auch reinzukommen, Aufträge zu bekommen. Ja. Wie sah das aus, Herr Sui,
für die absolut. Frauen? Also auch hier in dem Bereich, das dann von einer männerdominierenden Domäne nun plötzlich auf einmal zunehmend Frauen dann auch sogar selbstständig ihr eigenes Fotostudio führen konnten, das war auch ein Novum. Und wir haben ja vorhin ja auch gesprochen, Malerei und inwieweit auch die Künstler selber dann Künstlerinnen unterstützt haben. Da gibt es also auch so Beispiele, zum Beispiel die Fotografin Florence Henri, die hatte unter anderem am Bauhaus Malerei studiert und später Fotografie und sogar dann selbst war der Lasso Moy Notch, ein ganz bedeutender Bauhäusler, ihr Mentor, der dann nun sagte, hier betritt man wirklich ein neues Feld auf dem Gebiet der Fotografie. dieser experimentellen Sichtweise. Und sie war zum Beispiel die einzige Fotografin, die 1938 in einem Katalog zur ersten Bauhausausstellung aufgenommen wurde. Und diese Ausstellung wurde auch in New York im Museum of Modern Art gezeigt. Also da gibt es wunderbare Beispiele von Frauen, die wirklich zu einer Berühmtheit und eine große Karriere auf dem Gebiet der Fotografie gemacht haben, wie zum Beispiel auch Dora Kalmus, bekannt unter dem Namen Madame Dora, und die wirklich ein führendes Porträt- oder Atelier-Porträtstudio in Wien hatte. Sie hat da die Wiener Gesellschaft fotografiert, bekannte Persönlichkeiten wie Gustav Klimt und die Schriftsteller Arthur Schnitzler, Karl Kraus hat sie fotografiert, und auch natürlich hier die Nackttänzerin Anita Berber, die ja auch in der Ausstellung in Mannheim zu sehen ist von Otto Dix. Und hier hat sie also ganz, muss man sagen, kühne Nacktszenen fotografiert. Also insofern, da gibt es wirklich interessante Entdeckungen und Entwicklungen genau in dieser Zeit. Und das war wirklich für die Frauen, angefangen von Lotte Jacobi und Lucia Mahoy-Notch, Gertrude Fehr, Martha Höpfner, Grete Stern, Resupo, da müsste man also viele nennen, die genau in dieser Zeit sozusagen dann aufkamen und die bis heute einen ganz wichtigen Stellenwert in der Fotografie haben.
Ist denn auch davon auszugehen, dass man, oder kann man sagen, dass die Frauen dann auch andere Frauenbilder entworfen haben? Also, Frau Herold, was würden Sie sagen, haben die Malerinnen auch die Frauen anders gemalt? Also wenn wir jetzt nämlich an sonstige Porträts von Männern an Frauen in dieser Zeit denken, klar, der Bubikopf wird dann auch oft dargestellt, aber ansonsten gibt es doch viele Bilder, die auch ziemlich reaktionäres Frauenbild zeichnen und diesen emanzipatorischen Gedanken eigentlich wenig Rechnung tragen. Haben das die Malerinnen dann anders gemacht?
Ach, ich würde es jetzt so apodiktisch nicht sagen. Ich habe den Eindruck, dass es doch auch viele Künstler gab in der Zeit, sieht man in der Ausstellung sehr schön, die Frauen in ihrem neuen Selbstbewusstsein und mit neuem Status und eben auch neuem Outfit doch auch sehr, ja, wohlwollend oder positiv darstellen. Das würde ich jetzt also nicht sagen, dass das nur den Frauen vorbehalten war. Vielleicht sieht man es am deutlichsten bei der Darstellung des weiblichen Körpers. Da unterscheiden sich die Darstellungen, der Blick des Mannes und der Blick der Frau natürlich sehr stark. Bei den Künstlerinnen ist es wirklich, wenn der nackte Körper dargestellt wird, geht es nicht um Schönheit oder Ästhetik und Jugend und solche Momente, die ja immer eine große Rolle spielen, sondern auch um die Person. Da wird auch mal ein alter, dicker, unschöner Leib gezeigt, aber es wird nie respektlos, sondern mit sehr, sehr viel Einfühlsvermögen dargestellt. Es steht die darzustellende Person im Vordergrund und nicht der Körper. Bei den Männern ist das schon ganz anders. Also wenn man an Christian Schad oder Karl Hubuch denkt, da geht es natürlich um Sexualisierung, um Erotik, um die Schönheit, um die Verführbarkeit. Das alles spielt dann eine sehr große Rolle. Da finde ich, sind die Unterschiede noch größer. Was auch auffallend ist, dass natürlich in der Zeit viele Künstlerinnen sich im Selbstbildnis auch überprüfen. Und da dann natürlich auch gewissermaßen ein Empowerment, eine Selbstbehauptungsstandortüberprüfung stattfindet.
Ich glaube, es gibt auch einige Malerinnen, die sich auch ganz bewusst im Malkittel und
genau,
vor der Staffelei präsentieren.
Eben, genau. Oder auch in einer sehr androgynen Form, also was fast maskulin. Also da werden alle Rollen erprobt, vielleicht am ehesten dann im Selbstbildnis. So würde ich das jetzt für die Malerei behaupten. Und interessant ist es ja auch, weil wir haben jetzt schon gesprochen, was den Frauen alles dann offen stand, wie viel möglich war, dass es doch schon trotz allem, trotz dieser großen Freiheit, die man hatte, ab den Mitte der 20er Jahre so einen Wandel des Frauenbildes gab, was wirklich wieder konservativer wurde. Also diese Freiheit war nur aus meiner Sicht in der Malerei nur ein kurzes Aufflackern und es setzte tatsächlich schon ein, bevor die Nazis überhaupt an die Macht kamen. Also die hatten dann eigentlich leichtes Spiel, weil sich das dann schon so vorbereitete, dieses immer konservativer werden. Ich weiß nicht, ob das die anderen beiden jetzt in ihren Bereichen auch so sehen würden, aber ich sehe das in schon ab 25 auch Dix oder Gross, die großen veristischen linken Vertreter der Kunst, werden gemäßigter und konservativer, halten sich zurück mit Kritik und das würde ich jetzt mal in die Runde fragen wollen.
Also für die Literatur sehe ich es nicht. Wenn man jetzt eine Figur, ne, noch einmal soll sie als Beispiel zitiert werden, das Kunstseidene Mädchen von Coyne oder ihr erster Roman von 31, die Gilgi, oder nehmen wir von 32, der weniger bekannte, aber gleichwohl für diese Thematik paradigmatische Roman von Marie-Louise Fleißer hinzu, die mehlreisende Frieda Geier. Sie fährt übers Land und ist Agentin für Mehlkonzerne, liefert also das Mehl an die Bäcker aus. Das ist eine dermaßen moderne, selbstbewusste und in dieser Selbstbewusstheit auch tatsächlich nüchterne und sachlich argumentierende und reagierende Frau, an der ich wenig Konservatives auch am Ende der Weimarer Republik entdecken kann. Aber ich sehe das auch in der Malerei, hätte allerdings eben, ging mir durch den Kopf, oder die Frage, Lotte Laserstein, sie nimmt ja doch nichts zurück von in ihren Porträts oder Selbstbildnissen und Darstellungen einer modernen Frau mit Kurzhaarschnitt, mit Bewusstsein, mit Selbstbewusstsein, mit diesem Blick an den Betrachter, der so voller Stärke ist, finde ich, wenn man das sieht. Das würden Sie aber auch sagen, ne?
Absolut. Das ist nicht, ich glaube, sie stellt auch eine Ausnahme dar.
Aber sie ist vielleicht die Ausnahme.
Und sie musste dann natürlich vor den Nazis fliehen und in Schweden konnte sie an diese Karriere eigentlich
auch
vorher
nicht anknüpfen.
Eben, tatsächlich, und das war ja ein Schicksal, das viele Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit eben erlitten haben. Und das führt uns auch schon zu der Frage, wie endet die neue Sachlichkeit? Ja, letztendlich überrollt die Politik auch in dem Bereich auch die Kunst. Viele müssen ins Exil, andere werden ermordet, andere ziehen sich ins sogenannte innere Exil zurück. Das ist ja doch eine ganz kurze Epoche gewesen, die für manche sehr abrupt dann geendet hat. Andere, wie Sie auch schon ausgeführt haben, haben sich auch den neuen Rechten angebiedert. Es gibt ja durchaus auch Maler, die dann wirklich mehr oder weniger nahtlos sich den Nazis anbiedern und da durchaus dann auch Karriere machen. Aber das ist natürlich für die Epoche der neuen Sachlichkeit eigentlich, wo sagen Sie, ist der Endpunkt?
Naja, er wird traditionellerweise immer tatsächlich mit dem Jahr 1933 verbunden, aber das habe ich ja gerade versucht aufzuzeigen, diese Hinwendung zu einem stärkeren konservativen Geste oder Haltungen, auch politischer Art, und diese Romantisierung auch von Motiven, also diese starke Rückwärtsgewandtheit. Die setzt
Familienidyllen
und die Landschaftsidyllen und dann auch der was da damit einhergeht, der altmeisterliche Pinselduktus und die Vorbilder, deren man sich bedient hat. Dann sieht man einfach oft Caspar David Friedrich oder Runge war das Vorbild oder die Renaissance. Also das nimmt zu, und Hartlaub hat ja dann auch 1933 seine letzte Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, die beschauliche Sachlichkeit, bezeichnet. Also er hat dieses Phänomen auch beobachtet, hat diesen Wandel beobachtet und hat dem dann mit einer letzten Ausstellung Rechnung getragen, bevor er dann von den Nationalsozialisten entlassen wurde. Also auch eine Koinzidenz, wo man dann natürlich auch sagen kann, okay, damit war dann die neue Sachlichkeit und der Mann, der sie benannt hat, dann auch tatsächlich zu Ende, wenn man das jetzt wirklich einen harten chronologischen Schnitt setzen will. Aber das begann schon vorher.
Ich würde gerne auch noch dazu sagen, es gab dann Fotografen, wie vorhin erwähnt, August Sander, die dann einfach Opfer der Nazi-Diktatur waren, indem sie nun plötzlich Ausstellungsverbot bekamen, indem dann nun plötzlich die Druckstöcke zum Buch Antlitz der Zeit 1938 dann zerstört wurden. Da gibt es nun etliche, die dann in die innere Emigration gingen. Also er fing dann nur noch an, wie gesagt, dann Landschaften zu fotografieren. Dieses Menschenbild, was er nun eben konzeptionell eben verfolgt hatte, das passte einfach nicht mehr in dieses arische Bild, echt. Und da gibt es dann, wenn man so will, auch dann eine Gegenposition, zum Beispiel von der Fotografin Erna Lentwey-Dirksen. Die hat dann ein Buch herausgebracht, das hieß Das deutsche Volksgesicht. Und da war genau eigentlich diese Ästhetik, was die Nazis brauchten. Das wurde dann wunderbar dann der arische Typ dann eben in diesen traditionellen Trachten und dieses Bauerntum wurde das dann ausgeschlachtet, wurde auch dann für Hetzschriften der Untermensch verwendet. Inwieweit nun also sie selber, ja, das ist bis heute nicht ganz geklärt, aber sie hatte eigentlich da einen großen, oder ihre Bilder waren geradezu ein dankbares Objekt für solche Diffamierungen und für solche Propaganda.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Genau. Wäre vielleicht die Frage noch, was bleibt von der neuen Sachlichkeit? Wie gucken wir heute darauf? Wie ordnen wir sie heute ein? Frau Herold, Sie haben jetzt mit der großen Jubiläumsausstellung 100 Jahre neue Sachlichkeit nochmal aus der heutigen Sicht auf diese Zeit zurückgeguckt. Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie mit dieser Ausstellung vor allen Dingen zeigen in Bezug auf die neue Sachlichkeit aus unserer heutigen Perspektive?
Ja, ich denke, einerseits ist es interessant zu beobachten, wie frisch und präsent diese Darstellungen heute noch sind. Also, dass uns diese Menschengesichter und Menschenbilder heute noch so ansprechen. Das finde ich sehr interessant. Die Bilder sind irgendwie überhaupt nicht gealtert. Die sind, ja, wie man sagen könnte, forever young. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass man konstatieren muss, weil wir jetzt zurückblicken können und nicht wie Hartlaub im Jahr 1925 mittendrin stehen, dass wir feststellen müssen, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, Umbruchszeiten, was damit einhergeht, was uns ja heute auch sozusagen sehr, sehr beschäftigt und umtreibt, nämlich dass es zu Erstarken der politischen Extreme kommt, dass es zu verstärktem zunehmendem Nationalismus kommt, dass es zu Diskriminierung und Brutalisierung der Gesellschaft kommt. Und ich denke, das ist quasi ein Lehrstück, wenn man darauf zurückschaut.
Frau Becker, Ihr Schlusswort.
Anknüpfend an den Punkt, dass im gesamtkulturellen Bereich ich das Ende 33 nicht sehe. Die neue Sachlichkeit ist zum Teil ins Exil gegangen. Die Ideen, die Schreibstrategien, die ästhetischen Vorstellungen, Dokumentarismus möglichst nah und authentisch, nah an der Wirklichkeit, an der Lebensrealität und an der Lebenswirklichkeit berichten. Das sind Maximen, die innerhalb der Literatur und Kultur des Exils weiterhin Bestand haben. Sie sind schwerer umzusetzen, sie lassen sich nicht mehr so gut realisieren, weil natürlich der Lebensalltag ohne Publikum sozusagen abläuft. Mhm. Die Literatur und Theater, Bühnen haben kein Publikum mehr, kein heimisches Publikum mehr. Aber die Idee der Politisierung, der Funktionalisierung von Literatur, dass Literatur und Kultur einen Nutzwert haben sollen, dass sie massentauglich sein soll, das sind Ideen, die sind im Exil schwieriger umzusetzen, aber sie haben Bestand und ich denke, sie sind nicht direkt 1945, wer ist da schon zurück auf deutschem Boden aus dem Exil, aber sie werden dann zunächst in der DDR und dann in der Bundesrepublik ja doch rezipiert und sind eigentlich heute Bestand und Bestandteil unseres kulturellen Diskurses. Insofern denke ich, dass die neue Sachlichkeit, ihre Ästhetik, ihre in den verschiedenen Sparten praktizierten Strategien, glaube ich, überlebt haben und heute zum Kulturbestand gehören.
Herr Sui, wie sieht es für die Fotografie aus?
Für die Fotografie ist die hochaktuell. Die neue Sachlichkeit hat einen großen Einfluss in den 70er Jahren bis heute auf die Düsseldorfer Fotoschule, Hiller und Bernd Becher und ihre ganzen Klassen oder damaligen Schüler wie Gursky, Struth, Ruff, Candida Höfer und so weiter. Das zeichnet eigentlich ein Teil der deutschen Fotografie aus. Und ich würde sagen, das ist nach wie vor die Klarheit, die Präzision, die Dokumentation von dem Abbild, von der Wirklichkeit, das hat nach wie vor Bestand in der Fotografie.
Das war das Forum Blick zurück nach vorn, 100 Jahre neue Sachlichkeit. Es diskutierten Sabina Becker, Literaturwissenschaftlerin von der Uni Freiburg, Inge Herold, Kunsthistorikerin und Kuratorin an der Kunsthalle Mannheim und Claude Sui, Kunsthistoriker und Leiter des Forum Internationale Fotografie an den Reichs-Engelhorn-Museen Mannheim. Vielen Dank hier in die Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marie-Dominique Wetzel.